Gott, Vater und Sohn sind wesensgleich.
Die Wesensgleichheit von Vater und Sohn ist eine Irrlehre.
Die Schriften sagen, Vater und Sohn seien einander ähnlich.
Bevor der Sohn geboren wurde, war er nicht.
Er ist aus Nichtseiendem geworden.
Der Heilige Geist ist aus dem Vater hervorgegangen.
Der Sohn und der Heilige Geist sind dem Vater untergeordnet.
Jesus ist Gott ähnlich.
Vater
Gott
und Sohn Vater sind im Wesen nach ähnlich und der Substanz nach gleich.
Er ist aus Nichtseiendem.
Vater und Sohn sind im Wesen nach gleich. Er ist aus Nichtseiendem.
Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge im Rahmen des Projekts Konzilien im Ohr der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Mein Name ist Klaus Altenbach.
Auch ich begrüße euch herzlich zu unserem Podcast. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit dem Liceno Constantinopolitanum. Mein Name ist Ulrike Meister.
Puh, Liceno Constantinopolitanum. Man könnte auch sagen, mit dem Liceno Constantinopolitanischen Glaubensbekenntnis. Aber das macht es wohl auch nicht wirklich besser?
Nein, es ist ein echter Zungenbrecher. Wir haben ja schließlich auch geübt. Und wir sollten mal aufdröseln, um was es eigentlich geht. Also, das Ziel unserer Podcast-Reihe ist ja, unseren Zuhörern die Geschichte der Konzilien sozusagen ins Ohr zu bringen. Und wir beide haben uns in diesem Zusammenhang mit den Konzilien von Nicäa und Konstantinopel beschäftigt. Beide im 4. Jahrhundert nach Christus, also ganz schön lange her. Auf diesen beiden Konzilien waren die Inhalte des christlichen Glaubensbekenntnisses eine ganz wesentliche Thematik. Und weil schließlich in einem nicht ganz unkomplizierten Prozess eine, übrigens bis heute, allgemein anerkannte Formulierung des Glaubensbekenntnisses herauskam, heißt das Ganze Niceno von Nicäa, Konstantinopolitanisches von Konstantinopel, klar, Glaubensbekenntnis oder in der Kurzformel Niceno Constantinopolitanum. Wir wollen heute versuchen, die beiden Konzilien mit Blick auf dieses Glaubensbekenntnis etwas zu beleuchten und verständlich zu machen, was die zentralen inhaltlichen Probleme in Nicäa und Konstantinopel waren.
Genau. Wer öfter mal in die Kirche geht, der kennt sicher das in Messen regelmäßig gebetete sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist zwar nicht genau dasselbe und seine Entstehung wäre einen eigenen Podcast wert, aber die beiden haben schon eine Menge miteinander zu tun. Seltener gebetet wird das sogenannte große Glaubensbekenntnis. Das entspricht tatsächlich unserem Niceno Constantinopolitanum. Die Christen bekennen seit frühester Zeit ihren Glauben in solchen Symbolen. Und es war und ist nicht immer einfach, sich auf klare Formulierungen zu einigen, die den Glauben für alle gemeinsam richtig ausdrücken. Drei zentrale Punkte haben bei den ersten Christen und also auch auf unseren Konzilien für Unsicherheiten, Diskussionen und auch Streit gesorgt. Wer weiß, wie praktisch jedes Gebet und jede Messe eingeleitet werden?
Nämlich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Der hat die zentralen Themen der Konzilien sozusagen erfasst. Und die Zusammenhänge zwischen diesen dreien haben es ganz schön in sich.
Ja, so kann man es tatsächlich sagen. Wir sagen das heute so ganz selbstverständlich, aber es hat ja wirklich eine lange und spannende Vorgeschichte. Vielleicht versuchen wir uns noch einmal klarzumachen, in welcher Situation die frühen Christen eigentlich waren und wie es zu diesen Konzilien überhaupt kam. Nachdem Jesus gekreuzigt und plötzlich nicht mehr da war, dachten seine Anhänger ja zunächst, dass seine Wiederkunft unmittelbar bevorsteht. Nun verging aber mehr und mehr Zeit, die ersten Apostel waren schon nicht mehr am Leben und so wuchs natürlich das Bedürfnis, alle Erfahrungen und Wahrheiten über Jesus festzuhalten und für die Nachwelt möglichst unverfälscht weiterzugeben und zu erhalten. Stelle ich mir überhaupt nicht leicht vor, wenn ich daran denke, wie unterschiedlich doch die Wahrnehmungen und Meinungen von Menschen sind, wenn es darum geht, Ereignisse wahrheitsgemäß zu berichten. Erst recht, wenn etwas ganz Besonderes vorgefallen ist oder ein Mensch sich in ganz besonderer Weise verhält. Wie schnell kommen da ganz verschiedene Geschichten heraus?
Ja, das kenne ich auch. Und den Christen war das mit der Wahrheit von Anfang an eine ganz wichtige Sache. Zuerst hat man sich regelmäßig getroffen und einfach erzählt, was man mit Jesus erlebt hat. Später ging es dann mehr und mehr um christologische und theologische Fragen. Das heißt, man diskutierte darüber, wie man sich das mit Jesus und seinem Verhältnis zu Gott, den er selbst ja an manchen Stellen Vater nennt, vorzustellen hat und inwiefern Jesus selbst eben auch göttlich ist. Und da bekommt man schon einige Probleme, wenn man erklären will, wie genau ein Mensch, der Jesus ja offensichtlich war, Sohn Gottes genannt werden kann.
Ja, da hat sich wohl bis heute gar nicht so viel geändert. Wenn über die Christen gewitzelt wird, dann ist die sogenannte jungfräuliche Geburt ja ein ganz beliebtes Thema, wo im Grunde die Menschwerdung des Gottessohnes ganz platt auf die Biologie heruntergebrochen wird. Aber selbst wenn wir heute von DNA und Chromosomen wissen, haben sich damit die christologischen Probleme von damals eigentlich nicht wirklich geändert, geschweige denn gelöst.
Nein, haben sie sicher nicht. Wenn Gott Mensch wird, dann kann er das natürlich nur sozusagen auf Menschenart. Es führt zu weit, das in unserem Podcast aufdröseln zu wollen, aber so viel sei gesagt. Die heute oft sehr oberflächliche Diskussion über den biologischen Vater Jesu berührt einfach nicht im geringsten das Kernproblem der Gottessohn-Frage. Aber ich versuche noch einmal für unsere Zuhörer ein bisschen zu strukturieren, worum es uns im Kern heute geht. Wir haben zwei Konzilien, das Konzil von Nicäa im Jahr 325 nach Christus und das Konzil von Konstantinopel im Jahr 381. Und aus diesen beiden Konzilien resultierte ein Dokument, das für die Christenheit bis heute ganz grundlegende Bedeutung hat, nämlich das Niceno-Konstantinopolitanum.
Richtig, das ist der Kern. Aber um die Inhalte der Konzilien nachzuvollziehen, muss man ein bisschen in die Religionsgeschichte ausholen. Wir erinnern uns mal.
Gott, Vater und Sohn sind wesensgleich.
Die Wesensgleichheit von Vater und Sohn ist eine Irrlehre.
Die Schriften sagen, Vater und Sohn seien einander ähnlich.
Bevor der Sohn geboren wurde, war er nicht.
Er ist aus Nichtseiendem geworden.
Der Heilige Geist ist aus dem Vater hervorgegangen.
Der Sohn und der Heilige Geist sind dem Vater untergeordnet.
Im Lauf der ersten drei Jahrhunderte hatten sich um die Dinge, die wir hier hören, Konflikte entwickelt, die jetzt mehr und mehr eskalierten. Und es hatten sich regelrechte Parteien gebildet, die eher das eine oder eher das andere glaubten. Recht früh gab es schon kleinere Synoden, sogenannte Provinzsynoden, auf denen Bischöfe, aber auch Laien sich trafen und Probleme diskutierten. Und die Ergebnisse wurden dann den anderen Provinzen übermittelt und tatsächlich auch akzeptiert. Man ging schließlich immer davon aus, dass alle Beteiligten aus tiefem Glauben heraus und in der Kraft des Heiligen Geistes Entscheidungen trafen, und daher nahm man diese dann ganz selbstverständlich als wahr und richtig an. Ganz schön beeindruckend, wie ich finde.
Ja, das wäre doch großartig, wenn es in allen Bereichen unserer Welt so ablaufen könnte. Aber genauso beeindruckend ist doch, wie sich das Verhältnis von Kirche und Staat entwickelt hat. Denn beim Konzil von Nicäa kommt doch auch der Kaiser ins Spiel. Kirche und Staat waren ja nicht so getrennt wie heute, sondern traditionell hatte der Kaiser die Oberaufsicht über religiöse Angelegenheiten im Reich. Vielleicht sagst du noch kurz ein paar Worte zum Kaiser und warum er das Konzil überhaupt einberufen hat.
Ja, gerne. Also im 4. Jahrhundert, in dem unsere Konzilien stattfinden, herrschte Kaiser Konstantin der Große, zunächst im Westen. Nach dem Sieg über seinen Mitregenten im Osten, Licinius, wurde Konstantin 324 zum Alleinherrscher über das gesamte Römische Reich. Und auch an Konstantin sind die Streitigkeiten um die Trinität ja nicht vorbeigegangen. Deswegen hat er das erste Konzil von Nicäa einberufen. Einerseits, um seine Alleinherrschaft zu feiern, andererseits aber auch mit dem Ziel, diese Streitigkeiten endgültig aus der Welt zu schaffen und für religiöse Einheit im Reich zu sorgen. Wir kommen jetzt also zum Konzil von Nicäa. Und sollten die theologische bzw. christologische Streitfrage, um die es hauptsächlich ging, noch genauer erläutern?
Ich versuche das jetzt mal. Dieser ganze Streit begann etwa 320 nach Christus, ausgelöst durch einen Priester namens Arius. Und deswegen wird der ganze Konflikt auch als arianischer Streit bezeichnet. Arius war ein sehr angesehener Priester. Praktiziert hat er vor allen Dingen in der Baukaliskirche. Das war eine der Hauptkirchen Alexandriens in Ägypten. Er war der Ansicht, der Gottessohn sei als Geschöpf Gottes zu betrachten, also nicht als Gott oder Gott gleich.
Die Wesensgleichheit von Vater und Sohn ist eine Irrlehre.
Damit radikalisierte er die bis dahin schon durchaus verbreitete Vorstellung einer Subordination, also Unterordnung des Sohnes unter den Vater. Arius sagte, es gibt nur einen einzigen Gott, dieser eine ist allein Gott der Vater. Das entspricht ja durchaus dem christlichen Glauben und der Entwicklung im 2. und 3. Jahrhundert.
Allerdings ging Arius so weit, dem Sohn, also Jesus, jegliches Göttliche abzusprechen. Er sieht Jesus als Geschöpf außerhalb der göttlichen Sphäre. Der erhöhte Christus fungiert dann als Mittler zwischen Gott und dem Geschöpf. Christus wird von Arius als erstes vollkommenes Geschöpf betrachtet. Alexander, der damalige Bischof von Alexandrien, spricht dagegen von einer Gleichewigkeit von Gott Vater und Sohn, von ewigem Zusammenbestehen. Beide waren also schon immer gemeinsam da. Arius warf ihm vor, er würde Gott teilen, Gott wäre zweigeteilt. Ganz schön kompliziert.
Eben. Und Kaiser Konstantin hielt das auch zunächst einmal für theologische Spitzfindigkeiten, die eine Auseinandersetzung überhaupt nicht wert seien. Da würden Streitigkeiten ins Volk getragen, die dieses ohnehin nicht verstehen könne. Er schlug vor, die beiden, also Arius und Alexander, sollten sich vertragen, sich gegenseitig entschuldigen. Und damit sei die Sache doch aus der Welt.
Ja, so einfach war es dann aber doch nicht. Alexander hatte eine Synode einberufen. Dort wurde Arius' Lehre verurteilt. Daraufhin berief Eusebius von Nikomedien eine Synode ein, auf der wiederum die arianische Lehre bestätigt wurde. Es gab ganz schöne Proteste und Tumulte. Und da entschied sich Konstantin, möglicherweise auch beeinflusst durch den führenden Bischof des Westens, Ossius von Cordoba, zur Einberufung des Konzils von Nicea. Nicea, übrigens das heutige Isnik in der Türkei, lag etwa 80 Kilometer östlich von Konstantinopel. Das war nun auch gar kein für die Kirche relevanter Zentralort. Ganz im Gegenteil, es war die kaiserliche Sommerresidenz.
Ganz wichtig, hier sehen wir, dass der Kaiser hier einiges in der Hand hatte. Er berief das Konzil ein und sicher war er es auch, der abschließende Entscheidungen absegnete, wenn man das so sagen darf. Auch wenn man davon ausgehen darf, dass diese Entscheidungen ja auch von den geistlichen Teilnehmern herbeigeführt wurden. Später nannte man es das Konzil der 318 Väter, obwohl tatsächlich wohl nur etwas mehr als 200 Kirchenväter anwesend waren. Die meisten kamen aus dem Osten. Aus dem Westen waren nur eine Handvoll Vertreter zu verzeichnen, zum Beispiel Ossius von Cordoba, der aber möglicherweise das Konzil sogar leitete, und Bischof Caecilian von Karthago. Was wissen wir denn eigentlich genau vom Ablauf des Konzils?
Sehr viel wissen wir tatsächlich gar nicht, da praktisch keine Akten oder Protokolle erhalten sind. Sehr bruchstückhaft sind Notizen erhalten, zum Beispiel von Athanasios, auch von Kirchenhistorikern, aber keine gesicherten Daten über den genauen Ablauf. Aber die Ergebnisse, das heißt die Kanones und das Glaubensbekenntnis, unser Nicänum, die sind überliefert. Mit den Kanonis sind verschiedene Beschlüsse gefasst worden. Man hat zum Beispiel den Osterfeststreit endgültig beendet. Das wichtigste Ergebnis bleibt aber die Erklärung der 318 Konzilsväter, die als nizänisches Glaubensbekenntnis in die Geschichte einging. Wir hören uns das mal an.
Ja, und achten dabei auf die Streitfragen des arianischen Streits. Was sagen die Väter dazu?
Wir glauben an einen Gott, Vater, Allherrscher, Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, und an einen Herrn, Jesus Christus, den Sohn Gottes, geboren aus dem Vater als Einziggeborener. Das heißt, aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, geboren, nicht geschaffen, wesensgleich dem Vater, durch den alles geworden ist im Himmel und auf der Erde. Er, der wegen uns Menschen und um unseres Heiles willen herabgekommen ist, Fleisch wurde und Mensch, gelitten hat und auferstanden ist am dritten Tag, aufgestiegen ist in die Himmel und kommt zu richten Lebende und Tote. und an den Heiligen Geist.
Ich würde sagen, da ist eine klare Entscheidung gegen Arius gefallen. Wir sprechen von einem Gott, geboren aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott.
Ja, ich denke, wir müssen an dieser Stelle für die Zuhörer aber nochmal klarstellen, dass dieses Geboren nicht in unserem heutigen, wie auch bei der Jungfrauengeburt, biologischen Sinn zu verstehen ist. Das griechische Wort im Originaltext, genetenta, meint hier so etwas wie hervorgebracht aus dem Wesen des Vaters. Und das bedeutet, ganz wichtig, mit Bezug auf die Arianer, eben nicht zwei verschiedene Wesen, sondern wesensgleich.
Genau, eben Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, geboren, nicht geschaffen. Endlich wurde das für alle klar und eindeutig formuliert im ersten offiziellen Glaubensbekenntnis. Und Friede ward, oder?
Naja, das sollte man meinen, wenn sich die Kirchenoberen aus so vielen verschiedenen Ländern darauf geeinigt haben. Aber damals gab es noch kein Internet, noch nicht einmal den Buchdruck. Und so war es sehr schwierig, die Beschlüsse in der ganzen christlichen Welt bekannt zu machen. Der Bischof von Poitiers in Frankreich zum Beispiel, einer der ganz großen Kämpfer gegen den Arianismus, erfuhr erst 30 Jahre später davon. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Streit weiterging und an vielen Orten immer neue Formulierungen zum Verhältnis von Gott Vater und Jesus Christus aufkamen. Hast du dazu noch etwas gefunden, wie es in den verschiedenen Regionen weiterging?
Ja, es gab da wieder einmal so eine Art Ost-West-Konflikt, wobei das nie ganz trennscharf war. Die Christen im östlichen Mittelmeerraum, also ganz grob das Gebiet der heutigen Türkei und Umgebung, hingen zumindest mehrheitlich noch stark der Subordinationslehre an, die Jesus dem Vater unterordnet und ihm nicht gleichstellt. Ähnlich wie die Arianer. Während im Westen, etwa im heutigen Italien, Spanien und Frankreich, die Wesensgleichheit, wie in Nicäa beschlossen, geglaubt wurde. Verschärfend kam jetzt hinzu, dass nach dem Tod Kaiser Konstantins das Römische Reich in Ost und West aufgeteilt wurde und die beiden Nachfolger, Konstantius II. Im Osten und Konstanz im Westen, die unterschiedlichen Glaubensformeln ihres jeweiligen Herrschaftsgebiets übernommen haben. In mehreren kleinen Synoden wurden die Bischöfe der jeweils anderen Glaubensrichtung kurzerhand abgesetzt und in die Verbannung geschickt.
Ein weiteres Konzil in Sardika, an der Grenze zwischen Ost- und Weströmischem Reich, sollte den neuen Streit klären. Aber es scheiterte schon kurz nach Beginn und alle reisten unverrichteter Dinge wieder ab. Und es kam sogar noch schlimmer. Zwischen den beiden Polen, also dem Arianismus und dem Nizänischen Bekenntnis, entstanden noch weitere Zwischenformen. So entwickelte etwa Basileios von Ancyra die Formel der sogenannten Homoiousianer, die die Gottheit von Jesus Christus zwar anerkannten, aber doch noch einen Unterschied zu Gott Vater sahen und deshalb von gottähnlichem Wesen, eben griechisch Homoiousios, sprachen.
Und noch einmal versuchte jetzt der Kaiser Konstantius II. Eine Einigung, indem er eine Doppelsynode einberief, die gleichzeitig in der östlichen und westlichen Reichshälfte tagte, in Seleukia und Rimini. Hier fand man die Kompromissformel, der Sohn sei dem Vater ähnlich gemäß der Schrift. Das war zwar keine sensationell neue Aussage, aber indem man sich auf die Schrift, also die Bibel, berief, hatte es höhere Autorität, als wenn ein x-beliebiger Bischof das gesagt hätte.
Wenn man das jetzt mal zusammenfasst, hatten wir um das Jahr 360, also 35 Jahre nach dem Konzil von Nicäa, vier verschiedene Auffassungen zur Christologie.
Die reinen Nicäer, die das Konzil uneingeschränkt anerkannten.
Gott, Vater und Sohn sind wesensgleich.
Die Homoiousianer, die Jesus als Gott ähnlich ansahen.
Vater und Sohn sind dem Wesen nach ähnlich und der Substanz nach gleich.
Die Anhänger der Kompromissformel von Seleukia und Rimini.
Die Schriften sagen, Vater und Sohn seien einander ähnlich.
Und letztlich die reinen Arianer, für die Jesus keine göttliche Eigenschaft hatte.
Die Wesensgleichheit von Vater und Sohn ist eine Irrlehre.
Also ein ganz schönes Durcheinander. Und was war jetzt eigentlich mit dem Heiligen Geist? Hatte man sich darüber keine Gedanken gemacht?
Doch, aber erst viel später. Beim Konzil von Nicea hatte man noch einfach gesagt, ich glaube an den Heiligen Geist. Fertig. In der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts kam dann eine ganz ähnliche Diskussion auf wie die um den Status von Jesus Christus. Ist der Heilige Geist auch ein Teil des seit aller Ewigkeit existierenden Gottes? Oder wurde er irgendwann von Gott als Geschöpf erschaffen? Letzteres vertrat die Gruppe der Pneumatomachen. Ihr prominentester Vertreter war Eustasios von Sebaste, der das Mönchtum in Kleinasien, also der heutigen Türkei, begründete.
Bei den vielen Streitfragen war wohl ein weiteres großes Konzil die einzige Möglichkeit, die Einheit wiederherzustellen. Und wieder einmal war es ein weltlicher Kaiser, der den theologischen Streit schlichten wollte. Seit 379 war im Oströmischen Reich nämlich Theodosius I., später auch der Große genannt, an der Macht. Er machte mit dem Edikt Cunctus Populus das Christentum zur Staatsreligion des Römischen Reiches. Und deshalb war ihm ein einheitlicher Glauben ein ganz wichtiges Anliegen.
Ja, tatsächlich war jetzt das Christentum Staatsreligion. Einheit musste her. Und so berief Theodosius das erste Konzil von Konstantinopel ein. Berufen waren 150 Bischöfe, die allesamt der östlichen Orthodoxie angehörten und überwiegend aus der nizänisch geprägten Provinz Antiochien stammten. Der Kaiser eröffnete das Konzil, er war allerdings nicht so dominant wie seinerzeit Konstantin. Das Konzil tagte auch nicht in einer kaiserlichen Residenz wie damals, sondern in mehreren Basiliken. Insgesamt ging es in vielerlei Hinsicht turbulent zu. Zunächst leitete Bischof Meletius das Konzil, er verstarb allerdings während des Konzils, daher wurde die Leitung Gregor von Nazianz übertragen.
Mit einiger Verspätung tauchten dann noch die ägyptischen Bischöfe auf, nachdem schon einige Dinge beschlossen waren. Sie forderten, allerdings ohne Erfolg, die Diskussion wieder neu aufzunehmen. Schließlich trat auch noch Gregor zurück. Vermutlich hatte er gehofft, sein Rücktritt werde von der Versammlung verhindert, aber im Gegenteil, er wurde ohne großen Widerstand angenommen. Gregor hielt dann eine Abschiedsrede, in der er wohl in einem Rundumschlag nochmal kräftig ausgeteilt hat. Und nun wurde Nektarius von Konstantinopel, eigentlich ein Politiker und kein Kirchenmann, als neuer Konzilsvorsitzender gewählt und blieb es auch bis zum Ende. Aber hat das Konzil dann am Ende inhaltlich überhaupt etwas erreicht?
Ja, aber das wurde erst viel später erkannt. Direkt aus dem Konzil ist wenig überliefert. Aber 70 Jahre später wurde auf dem übernächsten Konzil, nämlich in Chalcedon, ein Dokument veröffentlicht, das mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Konstantinopel stammte und deshalb Erklärung der 150 Väter genannt wurde, nach der Anzahl der Teilnehmer in Konstantinopel. Und hier kommen wir nun zum Höhepunkt unserer heutigen Podcast-Folge. Diese Erklärung der 150 Väter fasste die Beschlüsse von Nicea und Konstantinopel in einem Bekenntnis zusammen. Hören wir uns das mal im Wortlaut an.
Wir glauben an einen Gott, Vater, Allherrscher, Schöpfer von Himmel und Erde, alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Und an einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, den einzig Geborenen, aus dem Vater geboren vor allen Weltzeiten, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, geboren, nicht geschaffen, wesensgleich dem Vater, durch den alles geworden ist. Er, der wegen uns Menschen und um unseres Heiles willen herabgekommen ist aus den Himmeln, Fleisch wurde aus Heiligem Geist und Maria der Jungfrau und Mensch, gekreuzigt wurde für uns unter Pontius Pilatus, gelitten hat, begraben wurde und auferstanden ist am dritten Tage gemäß den Schriften, aufgestiegen ist in die Himmel, zur Rechten des Vaters sitzt und kommt mit Herrlichkeit zu richten Lebende und Tote, dessen Reich kein Ende haben wird, und an den Heiligen Geist, der mächtig und lebensspendend ist, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn mit angebetet und mit verherrlicht wird, der durch die Propheten gesprochen hat, an eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten Totenauferstehung und Leben der kommenden Welt. Amen.
In der Tat, ein beeindruckendes Glaubenszeugnis, das die göttliche Dreifaltigkeit, die Trinität, so treffend definierte, dass es bis heute von allen großen christlichen Konfessionen, also Katholiken, Protestanten und Orthodoxen, gleichermaßen anerkannt ist. Das Niceno Konstantinopolitanum. Und wegen dieser überragenden Bedeutung wurde das Konzil von Konstantinopel im Nachhinein als ökumenisch anerkannt, obwohl seinerzeit nur die östlichen Bischöfe vertreten waren.
Das gab es in der Menschheitsgeschichte ja durchaus öfter, dass Erkenntnisse sich erst mit mehr oder weniger großer Zeitverzögerung durchgesetzt haben. Eine ganz spannende Frage wäre ja jetzt, ob eben diese Erkenntnisse von damals zum Verhältnis zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist unseren heutigen Gläubigen ganz präsent sind. Oder ob da wohl was hängen geblieben ist von den Streitfragen der Konzilien? Dazu haben wir mal einige Gläubige verschiedener Altersgruppen befragt. Zunächst mal nur die Frage nach dem Verhältnis zwischen Gott Vater und Sohn.
Ich denke, dass Gott und Jesus insofern zueinander stehen, dass Gott nicht der Vater von Jesus ist. Ich denke, dass halt, wie es gesagt wird, Maria und Josef die Eltern von Jesus sind. Ich verstehe das so, dass er sozusagen wie von Gott geschickt wurde, also dass er wie ein Zeichen von Gott bekommen hat, dass er Menschen helfen möchte. Ich denke, deshalb nennt man ihn eben Sohn Gottes.
Jasmin sieht das also eher kritisch. Das klingt irgendwie so nach einer arianischen Position, oder?
Ja, durchaus. Etwas vorsichtiger, aber ähnlich kritisch sieht das Nino.
Ich glaube, Jesus ist nicht Gott, aber ich würde ihn als Vertreter sehen. Und aufgrund seiner Verbindung würde ich auch sagen, könnte man ihn als Sohn bezeichnen. Aber ich würde nicht sagen, dass er direkt Gott ist.
Und, das finde ich jetzt ganz spannend, Simon, der mit den anderen beiden im selben Religionskurs der Jahrgangsstufe 11 sitzt, sieht das schon wieder ganz anders.
Also ich sehe das mit Jesus und Gott folgendermaßen. Für mich ist das mehr oder weniger die gleiche Person. Ich sehe das so, dass Gott sich selbst quasi als Gottes Sohn auf die Erde hat schicken lassen durch Maria, um den Leuten zu vermitteln, dass wir alle Gottes Söhne sind und auch die Taten, die dann Jesus vollbracht hat, um das halt auch noch glaubwürdiger zu machen, dass wir alle an ihn glauben.
Ja, da höre ich doch tatsächlich unser Niceno Konstantinopolitanum deutlich zwischen den Zeilen heraus. Eine Gottesdienstbesucherin formuliert das ähnlich.
Also am Anfang war Gott und der war immer da und irgendwann hat er gemerkt, die Menschen, die brauchen was sie noch ein bisschen besser begreifen können. Es muss jemand zu den Menschen gehen und bei den Menschen sein und dafür hat er Jesus geschickt. Er ist selbst in Gestalt Jesu zu uns gekommen und bei uns geblieben.
Und sie gibt auch noch eine Begründung dazu.
Vielleicht ist mir der Sohn Jesus einfach näher, weil er Mensch ist. Ihn kann ich in bestimmten Situationen vielleicht eher ansprechen, kontaktierbar, erreichbar, genau. Und Gott ist über alledem und sozusagen die Hand über uns allen. Aber Jesus ist für mich leichter erreichbar.
Ja, das klingt schon nachvollziehbar. Und dann haben wir uns ja auch noch nach dem Heiligen Geist erkundigt.
Ich bringe erstmal den Heiligen Geist eigentlich aktuell gar nicht so damit in Verbindung, weil du denkst vor allem immer an Gott Vater und Gott Sohn und der fällt irgendwie immer hinten rüber, also egal was passiert. Also, und ich habe mich früher auch immer gewundert, wo der jetzt eigentlich herkommt, was der da eigentlich damit zu tun hat, warum der ist, aber das macht Sinn, dass er halt sozusagen die Verbindung in gewisser Weise dazwischen herstellt, also dass er das Zwischending, die Vermittlung zwischen Gott Vater und Gott Sohn ist.
Tja, bei diesem Thema wird es wohl auch heute noch etwas komplizierter. Manche, auch wirklich treue Gottesdienstbesucher, sind da regelrecht sprachlos.
Als Kinder haben wir immer gesagt, also es gibt also Dreifaltigkeit, einer Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das war immer, ich habe mir da ehrlich gesagt auch nie die große Gedanke drüber gemacht. Ich habe mir zwar immer gedacht, gefragt, was ist, wer ist da was? Heiliger Geist war für mich, war ja immer diese dargestellte Taube. Aber dass ich da jetzt großartig was dazu sagen kann, nee, also das ist echt alles, was ich da jetzt dazu mitteilen könnte.
Ja, so geht es offensichtlich auch Simon.
Ich kann mir unter dem Heiligen Geist auch ehrlich gesagt nicht so viel vorstellen, wie man sich vielleicht vorstellen sollte. Es ist so einfach, das ist nicht so präsent. Also ich glaube zwar trotzdem, dass das dazugehört, dass der Heilige Geist natürlich auch durch die Trinität ein Teil Gottes ist, aber es ist einfach sehr, sehr schwer nachvollziehbar, weil man sich darunter nicht so viel vorstellen kann.
Eine interessante Variante habe ich noch in der Schule gehört.
Ich würde sagen, der Heilige Geist ist im Sinne das, was von Gott auf der Erde übrig geblieben ist. Also es war mal halt ein Bestandteil Gottes, der halt dann auf der Erde geblieben ist.
Also man könnte ja glatt meinen, wir stehen da nicht so viel besser da als zur Zeit unserer Konzilsväter. Aber das zeigt ja letztlich, dass eine eindeutige und endgültige Antwort auf derart komplexe Fragen vielleicht gar nicht möglich ist. Jedenfalls nicht für uns Menschen.
Ja, so sehe ich das auch. Und vielleicht können wir Menschen auch eben nicht alle Zusammenhänge bis ins Letzte verstehen und mit unserer Sprache beschreiben. So wenig wie die mehrheitliche Überzeugung vom Urknall und Bestätigung durch noch so viele Messdaten den Urknall jemals wird beweisen können, so wenig können wir herausfinden oder gar beweisen, wer hier bei unserem Trinitätsproblem recht hat.
Und dennoch ist und bleibt es für uns Menschen ganz wichtig, uns immer wieder aufs Neue diesen Fragen zu stellen, miteinander ins Gespräch zu kommen, mit oder ohne Konzilien. Aber gerade anhand der Konzilien können wir wunderbar die geistigen bzw. geistlichen Auseinandersetzungen in Glaubensfragen über die Jahrhunderte hinweg nachvollziehen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und jetzt hoffe ich sehr, wir konnten euch die Konzilien von Nicäa und Konstantinopel und ihre zentralen Themen einigermaßen verständlich ins Ohr bringen.
Das hoffe ich auch. Und wenn wir bei euch das Interesse an den großen Konzilien der Kirche geweckt haben, dann hört euch die weiteren Folgen dieser Podcast-Reihe an. Es lohnt sich.